SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Und um 3:03 beginnt hier nun die Lesung aus der Erzählung Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky. Wir befinden uns in Schweden. Hier haben Daddy und die Prinzessin in ihrem Urlaub Verstärkung bekommen. Karlchen, der beste Freund von Daddy, ist ebenfalls für einige Tage angereist. Und so frönen sie nun zu dritt, dem süßen Nichtstun. Sie freuen sich, zu plaudern, herumzuspinnen, sich auf den Arm zu nehmen. Und das alles in angenehmster Sommerfrische. Aber Kurt Tucholskys Erzählung Schloss Gripsholm hält nicht für alle Personen, die hier auftreten, einen so wunderbaren Sommer bereit. Es gibt da zum Beispiel auch das Kind, die kleine Ada. Sie wird in einem Kinderheim an Leib und Seele drangsaliert. Zufällig läuft sie den drei Berlinern in die Arme und die schlüpfen gerne in die Rolle der Beschützer oder sogar Retter. Ada soll die Adresse ihrer Mutter in Zürich aus dem Kinderheim schmuggeln, damit man ihr schreiben kann. Und so liegt man im Gras in der Nähe des Kinderheims und lässt noch einmal den Auftritt der despotischen Leiterin Frau Adriani Revue passieren. Es liest Günter Pfitzmann.
»Hast du das gesehen, Karlchen?« sagte ich. »Der Alten haben sich richtig die Haare gesträubt. Ich habe so etwas noch nie gesehen.« »Man kann ihn Hintern schminken, wie man will,« sagte Karlchen. »Es wird kein ordentliches Gesicht daraus.« »Die Frau...« »Still«, sagte die Prinzessin. Wir lauschten. Aus dem Haus, das ein Stück zurücklag, drang eine Stimme, eine hohe, keifende Stimme. Man konnte nicht verstehen, was da gesagt wurde. Man konnte nur hören, dass jemand erregt schrie. Mir wurde heiß. Vielleicht schlug sie das Kind. »Ach«, machte Karlchen. Die Wiese verschwand, wie durch einen Nebel noch die Altstimme der Prinzessin. »Wir gehen nachher gleich an das Haus. Wir müssen das.« Ein riesiges, ovales Rund oben, unter der steinernen Wölbung ausgespannte rote Tücher. Unten die Arena. Dann eine hohe Steinmauer. Darüber die ersten Reihen der Zuschauer. Ränge über Ränge. Tausende von Köpfen, bis sie sich oben verloren im braunen Licht. Unten in der Mitte hing einer an einem Kreuz. Ein Panther sprang an ihm hoch und riss ein Stück Fleisch nach dem anderen. Der Mann schrie nicht. Sein Kopf lag seitlich auf der linken Schulter. Er war wohl schon bewusstlos. Staub und das Gedröhnen der Masse. Eine kleine, vergitterte Tür öffnete sich. Ein paar Kerle mit Lederschürzen stießen zitternde Menschen, 4 Männer und eine Frau, vor sich her in das große Rund. 3 von ihnen waren mit Fetzen bekleidet. Die Frau war halbnackt und einen hatten sie geschminkt. Er trug, was schrecklich anzusehen war, eine Maske und eine Krone aus Goldschaum. Ein Schauspieler seines eigenen Todes. Das Gittertürchen schloss sich von innen. Die Kerle blieben dahinter stehen, Zuschauer ihres Berufs. An der Seite hatten noch ein paar Tiere im Sande gelegen. Ein Tiger, ein Löwe. Als sie die Menschen sahen, die da hineingetrieben wurden, erhoben sie sich, faul und böse. Eins der 4 Opfer trug eine Waffe, ein gekrümmtes Schwert. Der Panther am Kreuz hatte von dem da oben abgelassen. Er lag und kaute an einem abgerissenen Arm. Das Blut troff. Und da hatte der Löwe plötzlich zum Sprung angesetzt. Nun war er wütend, denn heimtückisch hatte ihm jemand vom geschützten Platz oberhalb der Mauer ein brennendes Holzscheit auf den Kopf geworfen. Das Tier brüllte. Der Gladiator trat vor mit einer Bewegung, die heldisch sein sollte und recht jämmerlich ausfiel. Eine Tuba gellte. Ihr Klang war rot. Der Löwe sprang. Er sprang gerade über den Gladiator hinweg auf den Geschminkten. Er fasste ihn. Die Maske zeigte denselben unveränderten, idiotischen Ausdruck. Dann schleifte er den Kreischenden die Arena entlang. Den Gladiator hatten 2 Tiger angefallen. Er wehrte sich kräftig mit dem Mut der Verzweiflung. Er schlug um sich. Erst nach irgendeinem angelernten Plan, dann sinnlos und ohne Verstand. Eines der Tiere umschlich ihn. Es ging auf leisen Pfoten zurück. Dann waren beide über ihm. Wie ein Schlag ging es durch den Zirkus. Ach, machte die Menge. Es war ein Stöhnen. Die Menschen waren von ihren Sitzen aufgesprungen. Sie starrten verzückt nach unten, um nur ja keine Einzelheit zu verlieren. Hierhin sahen sie und dorthin. Wohin sie blickten. Blut, Verzweiflung, Ächzen und Gebrüll. Menschen litten da. Lebendes Fleisch zuckte, sich im Sande zu Tode zappelnd. Sie oben in Sicherheit. Es war herrlich. Der ganze Zirkus badete in Grausamkeit und Entzücken. Nur die untersten Reihen saßen still und ein wenig hochmütig da. Sie zeigten keinerlei Bewegung. Es waren die Senatoren und ihre Frauen, Vestalinnen, der Hof, höhere Heerführer und reiche Herren. Gelassen reichten sie einander Konfekt aus kleinen Dosen, und einer ordnete seine Toga. Schreie feuerten die Tiere an, sie noch wütender zu machen. Schreie gelten auf den feigen Kämpfer hinunter, der sich so gar nicht zu wehren gewusst hatte. Ausdünstung und Geheul. Das Tiermasse wälzte sich in einem Orgasmus von Lust. Es gebar Grausamkeit. Was hier vor sich ging, war ein einziger großer, schamloser Zeugungsakt der Vernichtung. Es war die Wollust des Negativen, das süße Abgleiten in den Tod der anderen. Dafür Tag um Tag Sandalen geflochten, Pergamente beschrieben, Mörtel geschleppt, den Adligen Besuche gemacht und die langen Morgen im Atrium verwartet, Tücher gewebt und Leinen gewaschen, Terrakotten bepinselt und stinkende Fische verkauft, um endlich, endlich diesen großen Festtag zu genießen, den im Amphitheater. Alles, aber auch alles, was der Tag an Geducktheit, an Unterdrückung, an Wunschträumen und nicht auszuübender Wollust in diese Bürger und Proletarier hineingepresst hatte, hier konnte es sich austoben. Es war wie Liebeserfüllung, nur noch ungestümer und noch heißer, noch zischender. Wie eine spitze Stichflamme stieg die Lust aus den 4000 Menschen. Sie waren ein Leib, der sich ganz verausgabte. Sie waren die Raubtiere, die die Menschen da unten zerfleischten. Und sie waren die Zerfleischten. Die Grausamkeit schlug ihre Augen auf. Sie hat schon so viele Namen gehabt, in jedem Jahrhundert einen anderen. Sie atmeten hastig, der wildeste Strom war aus ihnen heraus. Nun ergoss sich der Rest in lauten, lärmenden Gesprächen, in Zurufen und in Zeichen, die sie über die Köpfe hinweg einander gaben, die Daumen nach unten gesenkt. Tausend Stimmen, Sprechen und Rufen ertönten, und nur hier und da stieg aus der Arena ein Schrei auf wie ein Signalpfiff des Schmerzes. Hier floss ab, was an verbrecherischer Lust in den Menschen war. Nun würden sie so bald keinen mehr morden. Die Tiere hatten es für sie getan. Nachher gingen sie in die Tempel, um zu bitten. Unten betraten die ersten Wärter den Sand und machten sich mit heißen Eisen an die Körper, die da lagen. Waren sie auch wirklich tot? Hatten sie die Massen auch nicht um ein Quäntchen Schmerz betrogen? In einer Ecke kämpfte einer um seine verzuckenden Minuten. Die Tiere verschwanden fauchend und aufgeregt satt durch die kleinen Gittertüren. Der Sand wurde gefegt, und oben, in den höchsten Rängen, verbrodelte die letzte Lust, die das Leben am Leiden gefunden hatte. »Was hast du?« fragte die Prinzessin. »Nichts«, sagte ich. »Ihr meint, wir gehen nachher noch mal an das Haus?« fragte Karlchen zweifelnd. »Natürlich gehen wir«, sagte die Prinzessin. »Das Kind muss geholfen werden. Wir müssen helfen.« Und da stieg in mir etwas auf. Das war eine so dumpfe Wut, dass ich aufstehen und tief einatmen musste. Verwundert sahen mich die beiden an. Plötzlich spürte ich dieselbe Lust an der Zerstörung, am Leiden der anderen. Diese Frau leiden machen zu können. O Wonne des guten und gerechten Kreuzzuges, du Laxier der Unmoral! Mit einem kalten Wasserstrahl löschte ich das aus, während ich ausatmete. Ich kannte den Mechanismus dieser Lust. Sie war doppelt gefährlich, weil sie ethisch unterbaut war. Quälen, um ein gutes Werk zu tun. Das ist ein sehr verbreitetes Ideal. Gehen wir? Wir gingen. Als wir das Haus wieder sahen, waren wir wie auf Kommando still. »Einer links, einer hintenrum«, sagte Karlchen. Es muss aber einer bei der Prinzessin bleiben, sagte ich. Das Weib ist im Stande und haut. Dann geht ihr da, sagte er. Ich will es von links versuchen. Wir schlichen näher. Das Haus lag still, ganz still. Ob sie uns durch ein Fenster beobachtete? Wenn sie nun einen Hund hatte, immerhin. Es war ein fremdes Grundstück. Wir hatten ja nicht zu suchen. Die Frau war im Jus. Welch eine preußische Überlegung. Ein Kind litt. Los! Still war alles. Weit sah man von hier hinaus am Haus vorbei ins Land. Da lag der Melarsee, da das Schloss Gripsholm, rot mit den dicken Kuppeln und der Mischwald, Tannen und Birken. Psst, machte die Prinzessin. Nichts. Karlchen war nicht zu sehen. Fragend sah ich sie an. Wir gingen langsam weiter und traten vorsichtig auf, als gingen wir auf Eis. War das ein Gesicht hinter einem Fenster? Eine kreisrunde Scheibe? Täuschung, es war ein Widerschein. Wir gingen nah am Haus vorbei. Die Prinzessin blickte überall umher. Plötzlich ging sie vorwärts. »Rasch«, sagte sie. Sie lief auf einen weißen Fleck zu, der unweit des Hauses im Grase war. Da lag ein kleines Stück Papier. Hinten wandelte Karlchen langsam am Zaun vorbei. Die Prinzessin bückte sich, sah das Papier an, hob es auf und schritt rasch weiter. Wir beeilten uns, bis wir aus der Umgatterung heraus waren. »Na«, sagte Karlchen. Die Prinzessin blieb stehen und las vom Papier. »Colin, Zürich, Hottinger Straße 104. Die Rückseite eines Kalenderblatts und eine krakelige Kinderhandschrift. Straße war mit einem S geschrieben.« »Da tun wir hinter uns«, sagte die Prinzessin. »Auf in den Kampf«, pfiff Karlchen. »Zurück nach Gripsholm.« Wir liefen durcheinander wie die Indianer, wenn sie sich auf den Kriegspfad begeben. Alle drei redeten mit einem Mal. »Mal langsam«, sagte das kluge Karlchen. »Telegrafieren. Ihr seid ja verdreht. Wir schreiben jetzt erstmal an die Frau einen vernünftigen Brief. Und da muss drinstehen, was sich nun begab. Das möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Es war eine Schlacht. Es wurde nicht ein Brief geschrieben, es wurden 14 Briefe geschrieben, immer einer nach dem anderen. Dann drei zu gleicher Zeit, und während ich auf meiner Maschine herumhackte, bis sie heiß wurde, schrieben die beiden anderen emsig ihre Bogen voll. Es war wie eins dieser altmodischen Gesellschaftsspiele. Was tut er? Was tut sie? Wo lernten sie sich kennen? Und jeder wollte zuerst seins vorlesen, und jeder fand seinen Schrieb am allerschönsten, am allerfeinsten, und die der anderen von oben bis unten unmöglich. »Unmöglich«, sagte die Prinzessin. »Das ist ja Kinderkram, ist das ja.« Ich wollte etwas erwidern. »Du bist ja so klug«, sagte sie. Und dann fing alles wieder von vorn an. Schließlich blieben drei Entwürfe übrig, zur engeren Wahl. Karlchen hatte einen juristischen Brief geschrieben, ich einen feinen und die Prinzessin einen klugen. Und den nahmen wir. Darin war knapp und klar erzählt, was wir gesehen hatten, und dass wir uns nicht in die Collinschen Familienangelegenheiten einmischen wollten und dass sie nur ja nicht an die Frau schreiben sollte, das gäbe bestimmt ein Unglück. Und sie brauchte sich nicht zu beunruhigen, wir würden inzwischen sehen, was sich machen ließe. Aber sie möchte uns erlauben, einmal mit ihr zu telefonieren. »So«, sagte die Prinzessin und klebte zu, »das hätten wir. Gleich weg mit ihm, auf die Post.« Als der Brief in den Kasten plumpste, fiel uns je ein Stein vom Herzen. »So ein Kind«, sagte ich, »so ein kleiner Gegenstand.« Da lachten mich die beiden heftig aus. »Gib mir mal ein Zigarettchen«, sagte Karlchen, der gern anderer Leute Zigaretten rauchte und ihre Zahnpasten benutzte. »Freundschaft muss man ausnutzen«, pflegt er zu sagen. »Wisst ihr auch«, sagte er in die abendliche Stille, während wir langsam durch die Straßen von Marifred gingen und uns die Schaufenster ansahen, »dass ich morgen Abend fahre?« Bumm. Das hatten wir vergessen. Die 8 Tage waren um. »Tja, wollen Sie nicht noch ein bisschen bei uns bleiben, Karling?« fragte die Prinzessin. »Gnädigste«, sagte der lange Lümmel und streckte den Arm aus. »Leider läuft mein Urlaub ab. Ich muss.« »Herrschaften, das war aber eine anstrengende Konferenz.« Er blieb stehen. »Na, du bist doch Experte in Konferenzen.« »Du Beamter!«
»Ich schimpfe dich auch nicht, Literat, du Bufke!« »Der alte Eugen Ernst sagte immer,
Wenn einer nichts zu tun hat, dann holt er die anderen und dann machen sie eine Konferenz. Und zum Schluss, wenn alle geredet haben, dann konstatiert er. Und dann ist es aus. Und jetzt setz dich nochmal an deinen Schreibflug und schreibe für Jakob ein Kartentelegramm. Das tat ich. Ich finde, sagte ich zu Karlchen, es muss ein Einwort-Telegramm sein. Es wird sonst zu teuer. Da. Ratet sofort, ob hiesigen Melarsee zwecks bewässerungskäuflich erwerben wollt, Wasser garantiert, echt, allerdings nur zu Schwimmzwecken geeignet, fast hochachtungsvoll Fritzchen und Karlchen Wasseroberkommissäre. Na, da wollen wir ihm den Abschiedstrunk rüsten, was? Sagte Lydia. Wir rüsteten. Wir kochen umher und plagten die gute Schlossdame, auf dass wir etwas zu trinken bekämen. Wir kauften ein und fanden es alles nicht schön genug. Wir stellten auf und packten aus und... »Was gibt es zu essen?« erkundigte sich Karlchen. »Ja, was möchten Sie denn?« sagte die Prinzessin. »Ich möchte am liebsten Murmeltierschwanzsuppe.« »Wie bitte?« »Na, kennt ihr das nicht?« »Die jungen Leute. Zu meiner Zeit, also Murmeltierschwanzsuppe wird im hohen Norden von den Eskimos gewonnen. Sie jagen das Murmeltier so lange, bis es vor Schreck den Schwanz verliert. Und auf diese Weise, worauf wir ihm zwei Kissen an den Kopf warfen, und dann gingen wir hinunter und aßen.« »Ich möchte eigentlich noch über Ulm fahren«, sagte Karlchen. »Da habe ich eine Braut stehen. Die hätte ich gern überhört.« »Sie sollten sich was schämen«, sagte die Prinzessin. »Ist sie hübsch?«, fragte ich. »Na, wie wird sie schon sein? Deine Weiber«, er grinste, »und deine vielleicht«, konnte er jetzt nicht sagen. »Wie willst du über Ulm fahren?«, fragte ich. »Da kommst du doch gar nicht hin.« »Ich fahre auch nicht«, sagte Karlchen. »Ich möchte bloß mal...« »Er ist ein gesprochener Casanova«, sagte die Prinzessin. »Du, Alte«, sagte ich, »manchmal lässt er seinen lieben Worten auch Taten folgen, und dann geht es gar heiter zu.« Karlchen lächelte, wie wenn von einem ganz anderen wilden Mann gesprochen würde, und wie entkorkt mit einem weithin hörbaren Flupp den Whisky, woraufhin Karlchen zum Herrn Flupke ernannt wurde. Und dann saßen wir und tranken gar nicht viel. Wir redeten uns besoffen. Die vier Windlichter bewegten sich in dem schwachen Luftzug. »Rauch nur deine Pfeife«, sagte Karlchen. »Rauch nur. Er verträgt doch kein Nikotin, Prinzessin. Ist die Pfeife etwa neu?« »Ja, das ist es ja eben«, sagte ich. »Ich muss sie anrauchen.« »Mensch, Pfeifen anrauchen. Kann man das nicht mit Maschinen?« fragte die Prinzessin. »Ich habe mal sowas gehört.« »Man kann es mit Maschinen«, sagte Karlchen. »Ich hatte einen Schulfreund in der Oberprima, der hatte erfunden, Pfeifen mit der Luftpumpe anzurauchen. Ich weiß nicht mehr, wie er das gemacht hat, aber er machte es. Ich hatte ihm meine neue Pfeife gegeben, eine wundervolle neue Pfeife, und da muss er wohl zu stark mit der Pumpe gearbeitet haben, und da hat sich die Pfeife selbst ausgeraucht, und es blieb überhaupt nichts weiter von ihr übrig als ein Häufchen Asche. Hat mir eine neue kaufen müssen. Also mir ist diese Pfeifengeschichte immer sehr symbolisch vorgekommen. Ja.« »Aber wofür symbolisch? Das habe ich vergessen.« Wir schwiegen, tiefsinnend. »Ein Esel«, sagte die Prinzessin. Wir wollten protestieren, aber sie meinte einen richtigen, der da hinter den Bäumen hervorkam. Er wollte wohl auch einen Whisky haben. Wir standen gleich auf und streichelten ihn. Aber Esel wollen nicht gestreichelt werden. Ein weiser Mann hat herausgefunden, es sei das Unglück der Esel, Esel zu heißen, denn nur deshalb würden sie so schlecht behandelt. Diesen behandelten wir gut und nannten ihn Joachim. Und wir spielten ihm Grammophon vor. »Spiel mal ein bisschen was aus Kam«, sagte die Prinzessin. »Nein, spiel das mit die kleinen Gnomes.« Das war ein Musikstück, das hatte so einen kleinen hüpfenden Marschrhythmus, und die Prinzessin behauptete, dazu müsste eine Pantomime vonstatten gehen, in der kleine Zwerglein mit Laternenlein über die Bühne huschten. Ich drehte die Platte mit den Gnomen an, der Apparat lief, der Esel fraß Gras dazu, wir tranken Whisky und... »Mir auch noch einen Zahn voll«, sagte Karlchen. Und die Prinzessin aß zum Nachtisch Käse mit Sellerie. Das hatte ihr ein großer Gourmet empfohlen. »Wie schmeckt es?«, fragte Karlchen. »Es schmeckt«, die Prinzessin probierte langsam und sorgfältig, »es schmeckt wie schmutzige Wäsche.« Missbilligend schlug selbst Joachim mit dem Schweife. Und dann sangen wir ihm alles vor, was wir wussten, und das war eine ganze Menge.
King Solomon has 300 wives. And that's the reason why he always missed his morning train. Kiss him then, all goodbye. Muh, machte der Esel und wurde verwarnt, denn er war doch keine Kuh. Karlchen blies stille Weisen auf einem Kamm mit Seidenpapier und begehrte stürmisch, im Chantant zu gehen. Die Prinzessin lachte viel und manchmal würdelos laut, und ich war, wie jeder von uns, der einzig Nüchterne in diesem Hallo. Bevor wir zu Bett gingen, Lydia, er soll nicht wieder Postkarten schreiben, immer schreibt er Karten. Was für, fragte sie. »Wenn er abreist, dann kommen am nächsten Tag ganz wahnwitzige Postkarten an. Die schreibt er im Zug. Das ist so seine Art, Abschied zu nehmen. Er soll das nicht. Es regt mich so auf.« »Herr Karlchen, schwören Sie, dass Sie uns diesmal keine Karten schreiben werden?« Er gab sein kleines Gießener Ehrenwort. Wir trollten in die Haier und brachten ihn am nächsten Abend an den Bahnhof zu dem kleinen Schnaufewagen, und die beiden gaben sich einen Abschiedskuss, der mir reichlich lang erschien. Und dann musste er einsteigen, und wir standen am Wagen und gaben ihm durch das Fenster kluge Ratschläge auf den Weg. Und er fletschte uns an, und als der Wagen anfuhr, sprach er freundlich, »Fritzchen, ich habe deine Zahnpasta mitgenommen.« Und ich warf vor Aufregung meinen Hut nach ihm, und der trudelte beinahe unter die Räder. Und dann winkte er, und dann verschwand das Bähnlein um die Ecke, und dann sahen wir gar nichts mehr. Und am nächsten Mittag trafen 4 Postkarten ein. Von jeder größeren Station eine, bis nach Stockholm. Auf der letzten stand Folgendes. »Liebe Toni, lass dich auf keinen Fall auf die Polizei bestellen, wegen der falschen Eintragung im Hotel vom 15. Bleibe eventuell fest und steif dabei, dass du meine Tochter wärst. Lieber Freund, ehe ich heute Abend fortfuhr, habe ich dich noch einmal von der Seite angesehen und muss sagen, dass ich aufrichtig erschrocken war. Ich glaube, dir fallen die Haare aus. Lieber Freund, das ist mehr als ein Anzeichen. Das ist ein Symptom. Sucht nicht vergeblich nach dem 2. Kanarienvogel. Ich habe ihn für meine lieben Kinderchen mitgenommen. Wo ist der Esel? Liebe Marie, sieh doch bitte sofort nach, wo mein Siegelring geblieben ist. Er muss unter deinem Kopfkissen liegen. Ich weiß es bestimmt. Schade um meinen vertanen Urlaub. Ich bin immer da, euer liebes Karlchen.« »Wie ist denn das alles so plötzlich gekommen?« fragte die Prinzessin, als ich aus der Kerze seitlich umfiel. Wir turnten. Lydia turnte, ich turnte, und hinten unter den Bäumen kugelte sich Billy umher. Billy war kein Mann, sondern hieß sie Bille und war eine Mädchenfrau. »Junge, ja«, sagte die Prinzessin und ließ sich hochatmend zu Boden fallen, »wenn wir davon nicht klug und schön werden.« »Und dünn«, sagte ich und setzte mich neben sie. »Wie findest du sie?« fragte die Prinzessin und deutete mit dem Kopf nach den Bäumen hinüber. »Gut«, sagte ich, »das ist mal ein nettes Mädchen, lustig, verspielt, ernst, wenn sie will. Komm an mein Herz.« »Wer?« »Sie.« »Daddy mit dem Herzen. Diese Dame hat sich eben erst von ihrem Freund getrennt. Aber es ganz akkrat und edel und in alle Freundlichkeit.« »Wer war das doch gleich?« »Der Maler, ein anständiger Junge. Aber es ging nicht mehr. Frag sie nicht danach. Sie mag nicht davon sprechen. Solche Suppen soll man allein auslöffeln.« »Wie lange kennt ihr euch eigentlich?« »Na, gut und gern 10 Jahre.« »Billy, das ist eben mein Karlchen, weißt du? Ich mag sie. Und zwischen uns hat noch nie ein Mann gestanden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sieh mal, wie sie läuft. Sie löbt, als wenn er die Büchs brennt.« Sibylle kam herüber. Es war schön, sie laufen zu sehen. Sie hatte lange Beine, einen gestrafften Oberkörper, und ihr dunkelblaues Schwimmkostüm leuchtet auf dem rasigen Grün. »Na, ihr Affen«, sagte Billy und ließ sich neben uns nieder. »Wie war's?« »Gedeihlich«, sagte die Prinzessin. »Der Dicke hat geturnt. Gleich kommen ihm die Knie zum Halse heraus. Er ist sehr brav.« »Wie lange springst du jetzt, Seilchen?« 3 Minuten«, sagte ich und war furchtbar stolz. »Wie haben Sie geschlafen, Billy?« »Ganz gut. Wir dachten noch erst, als uns die Frau das kleine Zimmer ausgeräumt hatte, es wäre zu heiß wegen der Sonne, die da den ganzen Tag drin ist.
Aber so heiß ist das hier gar nicht. Nein, ich habe ganz gut geschlafen. Wir sahen alle aufmerksam vor uns hin und wippten hin und her. Hübsch, dass du hergekommen bist, sagte die Prinzessin und kitzelte Billy mit einem langen Halm am Nacken, ganz leise. Wir hatten vor, hier wie Einsiedler zu leben, aber dann war erst sein Freund Karlchen da und jetzt du. Aber es ist doch so schön still und friedlich. Nein, wirklich. Sie sind sehr gütig, mein Fräulein, sagte Billy und lachte. Ich liebte sie wegen dieses Lachens. Manchmal war es silbern, aber manchmal kam es aus einer Taubenkehle, dann gurrte sie, wenn sie lachte. Was haben Sie da für einen hübschen Ring, Billy, sagte ich.
Nichts, das ist ein kleiner Vormittagsring.
Zeigen Sie mal, ein Opal? Der bringt, das wissen Sie doch, Opale bringen Unglück.
Mir nicht, Herr Peter, mir nicht.
Soll ich vielleicht einen Diamanten tragen?
Natürlich, und mit dem müssen Sie dann im Chamba Separé Ihren Namen in den Spiegel kratzen. Das tun die großen Kokotten alle.
Danke. Übrigens hat mir Walter erzählt, da ist er in Paris in einem Cabinet Particulier gewesen und da hat auch eine etwas an den Spiegel gekratzt. Raten Sie, was da gestanden hat?
Na?
Vive l'Anarchie. Ich fand das sehr schön. Wir freuten uns. Gymnastizieren wir noch ein bisschen, fragte ich.
Nein, meine Herrschaften, was ich bin, ich hätte somit genug, sagte die Prinzessin und reckte sich. Mein Pensum ist erledigt. Billy, deine Badehose geht auf.
Sie knöpfte ihr das Trikot zu. Billys Körper war braun. Von Natur oder von der Sonne, der See, woher sie gerade kam. Sie hatte zu dieser getönten Haut rehbraune Augen und merkwürdigerweise blondes Haar. Echtes blondes Haar. Es passte eigentlich gar nicht zu ihr. Billys Mama war eine was? Aus Pernambuco. Nein, so war das nicht. Die Mama war eine Deutsche und sie hatte lange mit ihrem deutschen Mann in Pernambuco gelebt und da muss einmal irgendetwas gewesen sein. Billy war vorsichtig geschätzt ein Halbblut, ein Viertelblut. Irgend so etwas war's. Eine fremde Süße ging von ihr aus. Wenn sie so da saß, die Beine angezogen, die Hände unter den Knien, dann war sie wie eine schöne Katze. Man konnte sie immerzu ansehen.
»Was war das gestern Abend für ein Schnaps gewesen, den wir getrunken haben?« fragte Billy langsam und verwandte kein Auge von dem, was in einer nur ihr erreichbaren Ferne vor sich ging.
Die Frage war ganz in Ordnung, aber sie machte ein falsches Gesicht dazu, in leis verträumter Starre, und dann diese Erkundigung nach dem Schnaps. Wir lachten. Sie wachte auf.
»Na?«
machte sie.
»Es war der Schnaps, Labommelschnaps«, sagte ich sehr ernsthaft.
»Nein, wirklich? Was war das?« »Es war schwedischer Kornbranntwein. Wenn man, so wie wir, nur ein Glas trinkt, erfrischt er und ist angenehm. Ja, sehr angenehm.« Wir schwiegen wieder und ließen uns von der Sonne bescheinen. Der Wind atmete über uns her, fächelte die Haut und spülte durch die Poren, in denen das Blut sang. Ich war in der Minderheit, aber es war schön. Meist bildeten die beiden eine Einheit, nicht etwa gegen mich, aber ein bisschen ohne mich. Bei aller Zuneigung, wenn ich dann neben ihnen ging, fühlte ich plötzlich jenes ganz alte Kindergefühl, das die kleinen Jungen manchmal haben. Frauen sind fremde, andere Wesen, die du nie verstehen wirst. Was haben sie da alles? Wie sind sie unter ihren Röcken? Wie ist das mit ihnen? Meine Jugend fiel in eine Zeit, wo die Takelage der Frau eine sehr komplizierte Sache war. Zu denken, was sie da alles zu haken und zu knüpfeln hatten, wenn sie sich anzogen. Ein Ehebruch muss damals eine verwickelte Sache gewesen sein. Heute knöpfen die Männer weit mehr als die Damen. Wenn die klug sind, können sie sich wie einen Reißverschluss aufmachen. Und manchmal, wenn ich Frauen miteinander sprechen höre, dann denke ich, sie wissen das voneinander. Sie sind denselben Manipulationen und Schwankungen in ihrem Dasein unterworfen. Sie bekommen Kinder auf dieselbe Weise. Man sagt immer, Frauen hassen einander. Vielleicht, weil sie sich so gut kennen. Sie wissen zu viel, eine von der anderen, nämlich das Wesentliche. Und das ist bei vielen gleich. Wir anderen haben es da wohl schwieriger. Da saßen sie in der Sonne und schwatzten, und ich fühlte mich wohl. Es war so etwas wie ein Eunuchenwohlsein dabei. Wäre ich stolz gewesen, hätte ich auch sagen können, Pascha. Aber das war es gar nicht. Ich fühlte mich nur so geborgen bei ihnen. Nun war Billy 4 Tage bei uns, und in diesen 4 Tagen hatten wir miteinander keine schiefe Minute gehabt. Es war alles so leicht und fröhlich. »Wie war er?« hörte ich die Prinzessin fragen. »Er war ein Kavalier, am Scheitel und an der Sohle«, sagte Sibylle. »Dazwischen...« Ich wusste nicht, von wem sie sprachen, ich hatte es überhört. »Ach, wat jüppeljappel«, sagte die Prinzessin. »Wenn einen nichts taugt, dann sollen sofortesten von ihm abgehen. Was diese Frau ist ja so dumm, dass sie so lange, na ja...«
»Seht mal, pst, ganz stille sitzen, dann kommt er näher. Und wie er mit dem Schwänzchen wippt.«
Ein kleiner Vogel hüpfte heran, legte den Kopf schief und flog dann auf, von etwas erschreckt, das in seinem Gehirn vor sich gegangen war. Wir hatten uns nicht geregt.
»Was mag das für einer gewesen sein?« fragte Billy. »Das war ein Amselbulle«, sagte die Prinzessin.
»Ah, dumm, das war doch keine Amsel«, sagte Billy.
»Ich will euch was sagen«, sprach ich gelehrt. »Bei solchen Antworten kommt es gar nicht darauf an, ob's auch stimmt. Nur stramm antworten. Jakob hat mal erzählt,
wenn sie mit ihrem Chor einen Ausflug gemacht haben, dann war da immer einer, das war der Auskunftshirsch. Der musste alles wissen. Und wenn er gefragt wurde, was ist das für ein Gebäude, dann sagte er Tempo, das ist die niedersächsische Kreissparkasse. Er hatte keinen Schimmer, aber alle Welt war beruhigt. Eine Lücke war ausgefüllt. So ist das.« Die Mädchen lächelten höflich. Ich war auf einmal allein mit meinem Spaß. Nur ein Sekündlein, dann war's vorbei. Sie standen auf.
»Wir wollen noch laufen«, sagte Billy. »Einmal rund um die Wiese. 1, 2, 3, los!« Wir liefen. Billy führte. Sie lief regelmäßig, gut geschult. Der Körper funktionierte wie eine kleine, exakte Maschine. Es war eine Freude, mit ihr zu laufen. Hinter mir die Prinzessin japste zuweilen.
»Ruhig laufen«, sagte ich vor mich hin. »Du musst durch die Nase atmen, mit dem ganzen Fuß auftreten, nicht zu sehr federn.« Und dann liefen wir weiter. Mit einem langen Atemzug blieb Billy stehen. Wir waren beinahe einmal um die große Wiese herumgekommen.
Huffla! Wir waren ganz warm. Ins Schloss unter die Brause. Wir nahmen unsere Bademäntel und gingen langsam über die Wiese. Ich trug meine Turnschuhe in der Hand und das Gras kitzelte meine Füße. Es ist schön, mit den Mädchen zusammen zu sein. Ohne Spannung. Ohne Spannung?
»Was nehmen wir denn dem Kind nun mit?«
»Bonbons«, schlug Billy vor. »Nein«, sagte ich, »das wird ihr die Alte verbieten. Oder sie muss ja eine ganze Belegschaft austeilen.«
»Wir gehen Knöpfchen kaufen«, sagte die Prinzessin. »Ich werde schon was finden. Kommt.«
»Ach, was Hut, aber Billy...« Wir gingen. Frau Colleen hatte geschrieben. Sie wäre uns sehr dankbar und wir möchten zu der Frau Adriani hingehen und mit ihr sprechen und dann sollten wir sie anrufen. Die Auslagen würde sie gern... Tja, das Kind, der kleine Gegenstand. Ich dachte mit Kraft daran, dass es geplagt und geschlagen würde, denn hier stand nun etwas bevor. Als Junge hatte ich immer an Portalangst gelitten, an jener rasenden Furcht, in ein ganz fremdes Haus hineinzugehen. Geduckt ging ich dann schließlich und fiel natürlich auf die moralische Nase. Tiere wittern Furcht, Menschen wittern Furcht. Seitdem ich aber gelernt habe, dass sie alle sterben müssen, geht es schon besser. 20 Jahre hat das gedauert. Der Plattdeutsche drückt die Sache kürzer und unpathetischer aus.
»Wat is he denn? Sin Moors hat man ook bloß 2 Hälften.«
»Tja, das ist wahr.« Und nun sollte ich da als fremder Mann zu einer bösen, fremden Frau gehen. Ich spielte einen Augenblick alle Phasen. Hänsel bei der Knusperhexe, dann geniere mich doch aber so. Und dann war's vorbei. Es ging viel schneller vor sich, als man es schreiben kann. Vorbei. Man muss, hat ein kluger Inder gesagt, den Tiger vor der Jagd in Gedanken töten. Der Rest ist dann nur noch eine Formalität. Die Frau Adriani? Ich dachte an meinen Feldwebel, an das geprügelte, weinende Kind. In Ordnung.
»Sei still«, rief die Prinzessin in ein Fenster hinein, an dem ein Papagei in seinem Käfig krächzte. »Sei still, sonst wirst du ausgestopft!«
Das Tier musste wohl Deutsch verstehen, denn nun schwieg es.
Pili lachte.
»Ihr wolltet doch noch englische Soße kaufen«, sagte sie in einer jener Ideenverbindungen, derer nur Frauen fähig sind.
»Tun wir auch. Komm, wir gehen in die Fruchtaffäre, die haben alles.«
»Die Schweden schreiben manche Fremdwörter phonetisch. Das macht viel Spaß.« Wir kauften also englische Soße. Die Prinzessin beroch misstrauisch die verstöpselte Flasche und machte mit beiden Händen und Füßen dem Verkäufer das Leben schwer. Billy warf ein Glas mit Senfgurken herunter, die solches aber gut überstanden. Sie kam mit dem Schreck davon und schäumte nur noch eine Weile in ihrem Essig.
»Sieh mal, so viel Salz«, sagte ich.
Die Prinzessin sah das Fass an.
»Als Kind habe ich immer gedacht, wenn in ein Salzmagazin ein Tropfen Wasser fällt, dann verzehrt er das ganze Lager.«
Darüber muss sie scharf nachdenken und vergaß beinahe, hinter den beiden herzugehen. Sie standen schon auf der Straße und knabberten Rosinen.
»Und dem Kind nehmen wir eine Puppe mit«, sagte die Prinzessin. »Kommt mal rüber.« »Ach, bleib da, ich werde schon...« »Nein, Billy kommt mit.«
Einen winzigen Augenblick tat mir das leid. Ich hätte gern mit Billy allein auf der Straße gestanden. Was hätten wir uns dann erzählt?
Nichts, natürlich.
»Habt ihr?«
»Wir haben«, rief Billy.
»Zeigt mal«, bat ich.
»Doch nicht hier auf der Straße«, sagte sie.
»Meinst du, die Puppe wird sich verkühlen«, sagte die Prinzessin und wickelte an dem Paket herum. Ich guckte hinein. Da lag ein Schwedenmädchen in der Landestracht von Dalarne, bunt und lustig. Sie wurde wieder zugedeckt.
»Einpacken ist seliger denn nehmen«, sagte die Prinzessin und band die Schnur zu.
»Ja, dann wollen wir mal.«
»Ob sie schießt, die liebe Dame?«
»Lass mich nur...«
»Nein, Daddy, ich lass dich gar nicht. Du greifst erst zu, wenn sie frech wird und alles drunter und drüber geht. Sag du die Einleitung und dass wir den Brief bekommen haben und alles, und dann werde ich mal mit ihr.«
»Und ich?« fragte Billy.
»Du legst dich derweil in den Wald, Billy. Wir können unmöglich zu der Frau wie ein rächender Heerhaufe geströmt kommen. Dann ist gleich alles verloren. Ist schon dumm. Hier geht's lang. Schon dumm, dass wir zwei sind. Zwei gegen einen, da knurrt er ja schon von vornherein.«
»Na, mehr als die kann man nicht gut knurren. Ist das ein Deibel?« Ich hatte Billys Arm genommen.
»Arbeiten Sie hier eigentlich?« fragte Billy.
»Ich werde meine Arbeit was blasen«, sagte ich. »Nein, hier legen wir eine schöpferische Pause ein.«
»Billy, Sie sind ein netter Mann«, sagte ich ganz unvermittelt.
»Na, junges Volk«, sagte die Prinzessin und machte ein Gesicht wie eine wohlmeinende Tante, die eine Verlobung in die Wege leitet. »Das ist hübsch, wenn ihr euch gern habt.«
Ich hörte die Untertöne. In diesem Augenblick fühlte ich, dass es echte Freundinnen waren. Hier war keine Spur von Eifersucht. Wir hatten uns übers Kreuz wirklich gern. Alle drei. Jetzt kam mir der Weg bekannt vor. Da war das Gatter und da lag das Kinderheim. Billy war langsam weitergegangen, wir kamen an die Tür. Keine Klingel. Hier sollte wohl nicht geklingelt werden. Wir klopften. Nach langer Zeit näherten sich Schritte, ein Mädchen öffnete.
»Kann Itala Tiska?« fragte ich.
»Guten Tag, ja, ja. Was wollen Sie denn?« sagte sie lächelnd. Sie freute sich offenbar, mit uns Deutsch sprechen zu können.
»Wir möchten zu der Frau Adriani«, sagte ich.
»Ja, ich weiß nicht, ob sie Zeit hat. Frau Adriani hält gerade Appell ab. Das heißt also, sie sieht den Kindern die Sachen nach. Ich werde... einen Augenblick mal.«
Wir standen in einer grau gekalkten Halle. Die Fenster waren durch Holzleisten in kleine Vierecke abgeteilt.
»Wie Gitter«, dachte ich.
An der Wand ein paar schwedische Königsbilder. Jemand kam die Treppe herunter. Die Frau.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.